Ja, guten Abend, ihr Lieben. Schön, wieder mal mit euch Gemeinschaft zu haben. Heute ist das 6. Kapitel des Lukas-Evangeliums dran. Und ich möchte zu Beginn beten. Ja, lieber Heiliger Geist, ich danke dir, ja, für des Vaters Wort. Und ich bitte dich, dass du uns, ja, des Vaters Wort aufschließt, dass du auch unsere Herzen bereit machst, das Wort des Herrn aufzunehmen, und sortier du doch auch das heraus, was jetzt nur von mir ist und was wirklich auch jetzt für jeden Einzelnen von uns ist. Sprich du, Heiliger Geist, zu uns. Amen. Ja, ich möchte euch ein wenig mit in den Alltag und meine Gedankenwelt mit hineinnehmen. Ich habe mir Gedanken über dazu hat uns die heutige Bibellese gegeben, das Kapitel 6 des Lukas-Evangeliums. Ein kleines Beispiel nun aus meinem Alltag. Ich bin ja nun viel mit meinen Enkeln zusammen. Unser kleiner Enkel, knapp 2 Jahre alt, soll nicht in das Zimmer seines älteren Bruders gehen. Er weiß das eigentlich ganz genau mit seinen knapp 2 Jahren, stellt sich dann aber doch heimlich einen Stuhl an die Klinke von dem Zimmer, drückt sie herunter und dringt in das verbotene Territorium ein. Ja, und zerstört dann eventuell die gebauten Lego-Werke. Natürlich ist er dabei ganz leise, damit es niemand bemerkt. Auch er hat schon ein Gewissen dafür, was erlaubt ist und was nicht, tut es aber trotzdem. Tja, und da frage ich mich, wo sollte Gnade vor Recht gelten? Will er vielleicht auch nur Aufmerksamkeit? Wann ist Verständnis angebracht? Wann Konsequenzen? Das ist so ein Beispiel im Kleinen, so aus dem Privaten. Aber ich frage mich natürlich auch, was die große Politik so angeht. Ob die großen, ja, bedeutenden Politiker das auch noch wissen, dass man das eigentlich nicht darf, so in ein fremdes Territorium zu dringen. Ich vermute, dass Putin schon weiß, was Recht ist, was Unrecht ist. Aber er rebelliert und provoziert bewusst. Lügt und testet, wie weit er gehen kann. Und dabei kann die ganze Welt zerstört werden. Ich denke, wir haben alle mal wieder sehr, sehr ernste Bedenken, was ja die jetzige politische Lage angeht. Wie reagiert nun die Welt darauf? Bei meinem kleinen Enkel hilft da vielleicht noch ein Erziehungsratgeber, aber bei denen, die Weltregierenden, ist das schon komplexer. Jesus liefert uns mit der ersten Begebenheit des 6. Kapitels viel Stoff, um über das Gesetz ins Gespräch zu kommen. Lukas 6, 1 bis 5, das Ehrenraufen am Sabbat. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch die Kornfelder ging, und seine Jünger rauften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen darf als die Pharisäer allein, und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Ich komme zu meinem ersten Punkt: Jesus und das Gesetz. Jesus lebte als gesetzestreuer Jude. In der Bergpredigt, steht im Matthäus-Evangelium, sehr bekannt, bekennt er sich ja eindeutig dazu, zum Gesetz. Kein Jota, also nicht mal der kleinste Buchstabe, sollte vom Gesetz weggenommen werden. Im Gegenteil, Jesus verschärft es sogar, sowohl in der Bergpredigt, als ja dann auch in der Feldrede, die auch in unserem 6. Kapitel steht, stehen viele bekannte Beispiele dafür, dass Jesus da sehr hohe Maßstäbe anlegt. Beispiele dafür sind, den Feind zu lieben, Gutes tun, denen, die dich hassen, segnen, die dich verfluchen, für die bitten, die einen beleidigen. Wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, halt ihm auch die andere hin. Wenn dich einer um einen Mantel bittet, dann gib ihm auch noch einen Rock dazu. In den Versen Lukas 6, 27 bis 35 steht das. Und dann geht es weiter mit dem Abschnitt Lukas 6, 36 bis 42. Da erweitert Jesus den Umgang mit dem Nächsten mit klaren Maßgaben. Barmherzig wie Gott zu sein, nicht zu richten oder zu verurteilen. Ihr kennt bestimmt alle das bekannte Gleichnis vom Splitter im Auge des anderen und das fehlende Bemerken des Balken in meinem eigenen Auge. Ja, ich habe da weitergedacht und überlegt, wenn Jesus doch solch hohe Maßstäbe der Liebe predigt, warum hat er die Pharisäer denn nicht einfach in den Arm genommen oder hat sich ausschimpfen lassen, hat sich zurückgenommen? Nein, Jesus tritt seinen Gegnern auf gleicher Ebene entgegen und argumentiert. Also Jesus weiß um die Heiligung des Sabbats. Jesus kennt sich in der Bibel aus, also in dem, der zu der Zeit war ja das Alte Testament die Grundlage, weiß auch gleich eine Ausnahmeregelung, die er den Pharisäern entgegenhalten kann. Jesus ist sehr, sehr weise und clever. Er kennt sich aus. Mit David und seinen Gefolgsleuten verweist er auf einen Präzedenzfall, auf den man sich berufen kann. Jesus lebte ganz in seiner Zeit und er hatte den Mut, den Pharisäern entgegenzutreten. Tja, vorbildlich, wie ich finde. Und Jesus ist, wie gesagt, nicht gegen die Gesetze. Er war ein gesetzestreuer Jude, aber er war gegen die geheuchelte und spitzfindige Scheinerfüllung des Gesetzes durch die Pharisäer. Sie geben sich den Anschein, für das Gesetz und das Recht einzutreten. Kommen euch da auch gewisse Ähnlichkeiten in den Sinn? Egal, Korruption, Macht und Gier sind ja kein neuzeitliches Problem. Deshalb habe ich nochmal nachgeguckt und überlegt, wie mag das alles angefangen haben? Die Bibel weiß ja über die Grundbefindlichkeit des Menschen hervorragend Auskunft zu geben. Und lasst uns einmal anschauen, wieso überhaupt die ganzen Gesetze entstanden sind, dem Sabbat, dem Schabbat und den ganz anderen und den ganzen anderen. Mich hat das interessiert. So komme ich zu meinem zweiten Punkt, die Entwicklung des Gesetzes. Die Bibel erzählt davon mit einer ihrer ersten Geschichten, Adam und Eva. Wir kennen sie und wissen, dass wir uns nicht groß von ihnen unterscheiden. Das Problem sieht ja so aus. Es gibt da etwas, was verboten ist und wird umso begehrlicher, die Frucht am Baum, weil sie eben verboten ist. Und ja, und das reizt ja meistens die Leute so, wie es auch eben bei meinem Enkel, bei dem Kleinen ist. Es ist verboten, das Zimmer von dem Älteren zu betreten. Und ja, dieses Zimmer wird immer begehrlicher. Und so geht es halt an auch Adam und Eva und überhaupt auch den Menschen. Sie lehnen sich auf gegen das Gebot Gottes. Sie rebellieren. Sie übertreten das Gebot, schließlich nicht von der Frucht zu essen. Und dann geht es weiter. Kain erschlägt Abel. Ihr kennt die Geschichten. Mord, Flucht und Vertreibung, Kriege nehmen ihren Lauf. Dann gibt Gott seinem Volk Israel die 10 Gebote. Sie sollen das Miteinander regeln und die Gemeinschaft schützen. Und dann kommen noch so manche Ergänzungen. Das Bundesgesetz, das Heiligkeitsgesetz, dann Gesetzeskategorien für Mord und Totschlag, moralische und religiöse Verstöße. Es gibt die Familiengesetze. Wir wissen zum Beispiel von der Scheidung, dass sie dann doch in Ausnahmefällen wieder möglich war, um ihrer Herzenshärte willen. So erklärt es Jesus im Matthäus-Evangelium, hat Mose dem ja doch diesem radikalen Gebot, dass man sich eigentlich ja die Ehe nicht gebrochen werden soll, hat er dann doch Zugeständnisse gemacht. Es kommen Sklavengesetze dazu, Vergeltungsgesetze, internationale Gesetze. Ja, das sind alles diese Gesetzestexte auch in den 5 Büchern Mose, die manchmal nicht ganz so spannend sind, jedenfalls nicht so für mich, aber Juristen mögen die so richtig packend finden. Jedenfalls, die Pharisäer haben die mosaische Ordnung dann den äußeren Bedingungen angepasst. Weiter. Und sie auf 613 erweitert. Genauer gesagt 248 Gebote und 365 Verbote. Allein für den Sabbat gab es dann 39 Gruppen für die am Sabbat verbotenen Tätigkeiten. Die Pharisäer haben aufgestockt und die Tendenz ist steigend. Ich beobachte also, erst gab es im Paradies ein Gebot, also nicht von dieser Frucht zu essen. Danach bei Mose in der Wüstenwanderung waren es 10 und die wurden dann im Laufe der Zeit immer mehr ausgeweitet, bis es Jesu Zeiten es dann 613 Gebote gab. Ja, und im Neuen Testament, so zum Beispiel in den Briefen des Paulus, gibt es zwar kein Gesetz mehr, aber viele, viele Ratschläge, Ermahnungen und Hinweise. Und manche Gemeinden heute haben eine Gemeindeordnung, die auch nicht ohne ist. Und so teile ich mit euch meinen ersten Gedanken nach meiner Recherche. Puh, wie anstrengend das alles ist. Boah, diese ganzen Gesetze und Gebote. Ich weiß noch, wenn ich früher am Sonntag die Wäsche aufhing, bei 4 Kindern, also als alle Kinder und noch bei uns wohnten, kam da immer genug zusammen. Und da wusste unser Nachbar, Polizist im Ruhestand, ganz genau, dass ich das nicht durfte und rief mir über den Gartenzaun rüber, Frau Schäfer, das dürfen Sie aber von der Kirche her gar nicht. Das ist es, was die Leute meistens mit dem Glauben in Verbindung bringen. Verbote und eine hohe Moral. Es ist das, was wir nach außen transportieren. Darum meine dritte Frage, mein dritter Punkt, der eine Frage ist, gibt es eine neue Gesetzlichkeit bei den Christen? So manches Mal dürfen wir Christen uns auch fragen, ob wir nicht einer neuen Gesetzlichkeit zum Opfer gefallen sind. Oder ob in uns nicht auch ein kleiner Pharisäer steckt und uns Stress macht mit diesen selbst errichteten, ja, vermeintlichen christlichen Regeln. Laufen wir nicht auch schnell Gefahr, ja, ein Gesetz, so wie es auch so vielleicht im alttestamentlichen Sinne gemeint ist, zu erheben? Also Beispiele dafür sind mir eingefallen, so manche Richtlinien. Du musst mindestens 2 Kapitel in der Bibel täglich lesen. Oder einmal im Jahr mindestens so auf eine Konferenz fahren, so eine richtige Hammerkonferenz, und mit neuen Erfahrungen nach Hause kommen. Oder eine christliche Zeitschrift im Monat lesen. Ja, ihr kennt vielleicht noch frühere Verhaltenskodexe. Früher durfte man als Christ nicht ins Kino, weil ja es sein konnte, dass Jesus wiederkam und dann wäre man im Kino gewesen und hätte ja die Wiederkunft Christi verpasst. Die haben dann nur Angst gemacht und Druck. Oder du darfst nicht als Christ in die Sauna oder keinen Alkohol trinken. Oder wie es halt in unserer Perikope ja den Anschein erweckt, vielleicht ja, das Sonntagsgebot nicht richtig einzuhalten, also sonntags nicht zu arbeiten. Auch als Christ darf ich mich täglich daran erinnern, dass es im Prinzip nur ein Gesetz gibt. Und das hat Christus erfüllt. Im Paulusbriefen heißt es ja, zur Freiheit hat uns Christus befreit und sie will immer wieder ausgelegt und interpretiert werden. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ja, es liegt ja offensichtlich in des Menschen Natur, für alles eine Regelung zu finden. Wir Deutschen sind da ja im Vergleich zu anderen Ländern sogar Spritzenreiter. Sie wollen im Prinzip ja aber, also die Gesetze, wollen im Prinzip ja aber die Gesellschaft schützen und bewahren, ihr eine Stütze und Hilfe im Alltag, im Geschäftsleben, in der Politik der großen, weiten Welt sein. Und Jesus ist ja, wie gesagt, nicht gegen die Gesetze. Er war ein gesetzestreuer Jude, aber er war gegen die geheuchelte und spitzfindige Scheinerfüllung des Gesetzes durch die Pharisäer. Darum mein vierter Punkt: Mit Jesus beginnt etwas Neues. Während Jesus das Gesetz nun nicht aufhebt, verliert es aber durch ihn seine Heilsbedeutung. Nicht durch Leistung, durch gute Werke oder durch hundertprozentiges richtiges Verhalten erlangen wir das Heil. Nicht mehr durch Erfüllung des Gesetzes, sondern durch Umkehr wird der Zugang zu Gott frei. Mit Jesus beginnt, wie gesagt, etwas Neues. Kommen wir wieder zu unserem Bibeltext, Lukas 6, 1-5. Ich habe mich immer gefragt, warum Jesus so gehandelt hat. Er hätte doch auch bei Leuten vorbeigehen können und sie um etwas Essen bitten können. Warum provoziert Jesus die Pharisäer? Und was will Jesus uns damit sagen? Am Ende des Abschnitts sagt er ja, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat, Was bedeutet der Ausdruck? Er hätte ja auch einfach ich sagen können. Ich bin der Herr über den Sabbat. Aber er bezieht sich mit dem Ausdruck auf Daniel 7, 13 und 14 als den Weltenherrscher, der im Auftrag Gottes das jüngste Gericht vollziehen wird. Er weist damit auf seine spätere Rolle hin, die sich hier im gewissen Sinne schon abzeichnet. In der nächsten Geschichte, Lukas 6, 6 bis 11, hält er die rechte, verdorrte Hand eines Mannes. Wieder sind die Pharisäer zugegen und lauern quasi darauf, dass Jesus wieder etwas Verbotenes tut. Ich lese uns die 5 Verse. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, als er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben Acht, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch, ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben? Und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus. Und er tat's. Da wurde seine Hand wieder gesund. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Jesus appelliert an die Vernunft. Gutes zu tun, Leben erhalten oder Böses tun, Leben vernichten. Darauf wissen die religiösen Vertreter nun keine Antwort, sind aber merklich aufgebracht, dass ein Mensch so bewusst gegen das Gebot der Sabbatruhe verstößt. Jesus macht auch beim zweiten Mal nun deutlich, dass er der Herr ist. Mit ihm beginnt etwas Neues. Ihm gehorchen die Naturgesetze. Er ist fähig, den Kranken zu heilen, was die Pharisäer nicht konnten. Jesus demonstriert damit seine Macht, die er vom Vater empfangen hat. Die Pharisäer sind darüber sehr aufgebracht. Neid und Eifersuchtsgefühle gewinnen die Oberhand. Sie sinnen auf eine Reaktion, die ihn möglichst ausschalten soll. Da ist auch jemand, der die Ordnung stört. Jemand, der mehr Macht hat als sie. Jemand, der vielleicht auch beliebter ist als er. Kennen wir das? Ich glaube, dass es bis auf den heutigen Tag alltägliche Reaktionen sind. Es sind menschliche Gedanken, die in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Politik, überall vorkommen. Allein der Glaube an Jesus mag da heraushelfen. Im Römerbrief 13, 8 folgende heißt es: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wenn ihr untereinander liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten wird, was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Jesus hat diesen Weg, dass wir nur darüber selig werden, wenn wir alles richtig machen, verändert. Er zeigt einen anderen Weg auf, den der Barmherzigkeit und der Gnade und der Liebe. Jesus hat ja das Gesetz erfüllt, indem er am Kreuz für uns die Strafe für unser Fehlverhalten getragen hat. Wir treten ein in die Ebene des Glaubens. Mit dem Glauben an Jesu Tat werde ich mit hineingenommen in seine Liebe, in seinen Geist, in seine Gesetze der Liebe gelten. Das heißt konkret, der Schabbat gilt so in seiner Gesetzlichkeit nicht mehr. Es ist gut und hilfreich, von der Arbeit auszuruhen. Jesu Maßgabe ist da nicht neuer Stress, indem ich das und das einhalte, sondern alles, was mich näher in die Gegenwart des Herrn bringt. Über die Beziehung zu ihm komme ich ja zum Vater. Jesus ist der Weg zum himmlischen Vater. Durch ihn erfahren wir die Liebe des himmlischen Vaters. Und diese Liebe, ja, ermöglicht mir, tiefer in die Liebe einzudringen. Sie heilt, versöhnt, verändert. Durch die Liebe des himmlischen Vaters wird sich mein Leben auch für meine Umwelt ändern. Aber das tue ich nicht aus mir heraus, sondern eben mit Hilfe des Heiligen Geistes. Durch ihn bekomme ich Kraft, Kreativität und gute Ideen, in diesem Gesetz der Liebe zu leben und dort zu verweilen. Wir haben das ja auch immer wieder zum Thema gehabt, das Hohelied der Liebe. Ich habe einmal darüber gepredigt, niemals kann ich dieses Hohelied der Liebe erfüllen. Aber wenn ich für die Liebe das Wort Jesus einsetze, dann hört sich das ganz anders an. Denn Jesus ist langmütig, geduldig und eifert nicht. Die göttliche Liebe, zu der Jesus uns durch seinen Kreuzestod gebracht hat, ermöglicht mir anderes Handeln, eben nicht aus eigener Kraft zu leben, sondern aus Gottes Kraft heraus. Das haben wir ja auch bei unseren geistlichen Eindrücken eben gerade nach dem Sprachengesang gehört. Das hat auch mich sehr ermutigt und auch geholfen, da wirklich auf Jesus zu schauen, dass er mir Kraft gibt. Und ich erinnere mich auch täglich daran. Und Jesus selbst hat auch zu Lebzeiten sich daran erinnert und seine Beziehung zum Vater gepflegt. Immer wieder lesen wir davon. Und auch in unserem 6. Kapitel heißt es, ich lese Vers 12 heißt es: Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Durch die gemeinsame Zeit mit seinem Vater wurde er aufgebaut, gestärkt und erhielt Weisung für die nächsten Schritte, die dran waren. Ich denke, vielleicht ist das so ein bisschen provozierend oder neu für euch, aber ich denke eigentlich, das war vielleicht so sein eigentlicher Schabbat. Ausruhen und auf Gott hören. Auch Jesus brauchte diese Zeit. Wir dürfen das von ihm lernen und uns anreizen lassen, auch gemeinsame Zeit mit unserem Vater im Himmel verbringen zu wollen. Nicht nur sonntags im Gottesdienst. Es ist ja das Natürlichste von der Welt. Mit der Person, die wir lieben, wollen wir Zeit verbringen. Und es lohnt sich ja. Morgens, wenn ich meine Zeit mit Gott verbringe, gleich zu Beginn des Tages, da bekomme ich Weisung und Erkenntnisse für den ganzen Tag. Und ich bin so neugierig auf seine Gedanken und Ideen dass ich es gar nicht abwarten kann mit meiner Tasse Kaffee, die darf allerdings nicht fehlen, muss ich gestehen, und der Bibellese zu starten. Ich lese ja mal die Losung, übersetze ins Hebräische und ins Griechische und das gibt mir wahnsinnig Power. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass Jesus nach dieser Zeit wusste, ja, das sind die Leute, die ich in meiner Mannschaft haben will. Das sind meine Jünger. Vielleicht reizt dich das ja auch an, bevor du deinen Tag planst, direkt den Herrn zu fragen, was für Termine soll ich planen, welche Events angehen, mit wem will ich die ein oder andere Gruppe starten. Und das Gute ist ja, wir haben seit Pfingsten ja einen wunderbaren Unterstützer, den Heiligen Geist. Er hilft in unserer Schwachheit. Bei Jesus jedenfalls war das so. Ich lese nun die Verse 12 bis 16. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder. Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Ich finde es spannend, dass Jesus, ich komme jetzt zu meinem sechsten Punkt, genau, Jesus beruft seine Jünger. Ich finde es spannend, dass Jesus alle Jünger mit Namen nennt. Anscheinend sind die Namen ja wichtig. Er hätte die Gruppe ja auch zusammenfassen können mit einem Ausdruck, Jesus erwählte ein Dutzend Männer mit Petrus als Anführer. Nein, alle Namen sind genannt. Jeder ist also wichtig. Nicht jeder ist gleich bekannt. Petrus ist ziemlich berühmt. Petrus ist in Bethsaida geboren und hat in Kapernaum gewohnt, arbeitete als Fischer am See Genezareth, war verheiratet und seine Frau begleitete ihn später auf seine Missionsreisen. Wahrscheinlich war er kein Gesetzeslehrer, aber von Johannes dem Täufer beeinflusst. Von ihm, das sind so ein paar Facts, die ich aus einem Bibellexikon erfahren habe und mal so aufgelistet habe. Von ihm wird sehr, sehr viel berichtet. Er gehörte ja auch zum engeren Kreis von Jesus. Andreas, sein Bruder hingegen, wird kaum in der Bibel genannt. Nur, dass er seinen Bruder zu Jesus brachte. Das ist alles. Thomas, den Ungläubigen, kennen ja auch noch viele. Aber was hat denn eigentlich der Bartholomäus gemacht? Oder Judas, der Sohn des Jakobus? Aber auch Judas Iskariot, der Verräter, wird genannt. Ich meine, den hätte Jesus doch eigentlich wirklich löschen können, oder? Ich halte ja seit einigen Jahren schon Beerdigungen und Trauerreden. Und da kommt es schon mal vor, dass ich unliebsame Personen nicht nennen soll. Aber bei Gott ist das anders. Zumeist erzähle ich von dem Verstorbenen über sein Leben. Und ich kann wirklich sagen, jedes Leben ist wertvoll. Jeder verdient einen Abschied. Nicht einen anonymen Abschied. Es ist ein christliches Anliegen, den Abschied mit Namen zu zelebrieren. Denn in Gottes Augen ist jeder Mensch ein Geschöpf mit Namen. Jesaja 43,1 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich zeichne mich in Gottes Augen nicht darin aus, dass ich nun alle Gesetze erfüllt habe, alle Regeln der Höflichkeit, der Kommunikation erfüllt habe, ich beliebt bin, ich was darstelle, ich studiert habe oder viele Freunde habe. Wir Menschen rutschen immer wieder in unsere Maßstäbe ab. Neulich horchte ich auf. Da sagte eine junge Dame, die zu ihrem Geburtstag eingeladen hatte, aber leider hatten alle abgesagt, ach, dass es nicht so wichtig sei. Es ist nicht so wichtig, dass ich mit Freunden feiere. Wichtiger ist doch, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe, dass Jesus mein Freund ist und dass ich auf ihn blicken kann. Ja, und wir haben dann gemeinsam Fürbitte gehalten. Ich hatte die Idee, für die Menschen zu beten, die in Syrien zurzeit sind und an der Cholera-Epidemie erkrankt sind. Das ist ja auch wirklich ein unglaubliches Elend. Und wir erlebten darüber, über diese Gebetsgemeinschaft, ja, gemeinsam Fürbitte zu halten, an andere auch zu denken, eine so gesegnete Zeit. Und wir hatten eine, ja, und Gott lässt sich ja nichts schenken, nicht wahr? Also wir hatten dann eine so gesegnete, schönen Geburtstag zusammen. Das ist ja eigentlich nach menschlichen Maßstäben gar nicht so richtig nachvollziehbar ist. Also ich glaube wirklich, dass Gott sich zu seinen, ja, Mitarbeitern stellt. Wir sind ja alle seine Mitarbeiter, die wir wiedergeborene Christen sind, die wir den Heiligen Geist haben, die wir uns, ja, eins machen mit seinem Willen. Und meine Lösung, ja, auch für die anfangs genannten Beispiele, heißt auch in diesem Falle einfach Fürbitte halten. Wir haben ja herausgearbeitet, dass Jesu Gesetz ja die Glaubensebene betrifft. Nur geistliche Hilfe kann da helfen. Und ich werde jetzt mal wieder konkret, ich hatte ja von meinem Enkel erzählt, der ja so ein bisschen schwierig ist, rebelliert und so in der Trotzphase ist. Ich weiß genau, wenn ich jetzt meinen Kindern wiederum einen Erziehungsrat gebe, dass das nicht ankommt, das ist nicht unbedingt erwünscht. Sie möchten halt ihre eigenen Erfahrungen machen und wissen aus ihrer Sicht ja auch gut, wie sie erziehen sollen. Also da ist meine Grenze meines Handelns erreicht. Aber Gott wirkt ja durch mein Gebet. Der Arm Gottes wird durch unsere Fürbitte bewegt. Und ich habe da immer wieder Gebetserhörungen auch erlebt. Ich bete also natürlich erstmal für meinen Enkel, dass er, ja, wenn, dass das irgendwie nachlässt, ne? Dass er nicht mehr so diesen Drang hat, nun in dieses unerlaubte Zimmer zu gehen und ja, diese Lego-Bauten da zu besichtigen, und er ist natürlich in seinem Alter auch noch ungeschickt und dann alles kaputt macht, sondern ich bete, dass er eigene Freunde und Beschäftigung findet und ja, nicht mehr so sehr auf diesen älteren Bruder schielen muss. Ja, und dann betete ich einfach dafür, dass er dann eben, ja, näheren Kontakt bekommt zur Gemeinde, auch zu seiner Altersgruppe, zu den Winzlingen. Und ihr glaubt es kaum, das hat mich so ermutigt. Es kam dann wirklich, kaum hatte ich gebetet, dazu, dass er gleich dreimal hintereinander am Sonntag es so war, dass er in der Gemeinde war und so viel Freude auch hatte bei dieser ihm altersgemäßen Gruppe, den Winzlingen, dass ich total happy war und mich das auch ermutigt hat, weiter an diese Kraft der Fürbitte zu glauben. Und so denke ich auch weiter, lohnt es sich für die Probleme der Welt, für die großen Trotzigen und Rebellierenden beten zu dürfen, ja, die ihre Grenzen ja deutlich auf das Gefährlichste überschreiten. Ja, es droht wirklich, es ernst für unsere Welt zu werden. Aber wir sind dazu berufen, zu beten. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wie die Jünger einst von Jesus berufen wurden, kennt der Herr auch alle seine heutigen Mitstreiter und Jünger, die da heißen, ja, Helmut, Christina, Roman, Waltraud, und da kann jetzt jeder seinen Namen laut aussprechen. Ja, Jesus hat mich berufen, sein Jünger zu sein. Mich, Waltraud. Ja, und der Heilige Geist zeigt uns, wie und was wir beten sollen. Lasst uns da nicht müde werden und ganz konkret werden. Ja, jetzt habe ich euch meine Gedanken mitgeteilt. Das war vielleicht, ich hoffe, es war nicht zu viel, aber es hatte mich einfach so gepackt. Ich danke euch für eure Geduld und danke auch euch schon vielleicht für manche Nachsicht. Bin ja auch immer gern so ein kreativer Mensch und und lasst euch einfach mal herausfordern, auch vielleicht auch für eine eigene These, so die ich aufgestellt habe. Ich denke da auch, ja, dass vielleicht wir Christen da einen neuen Schabbat haben dürfen, indem wir einfach die Beziehung, die Ruhe bei Gott suchen. Dann haben wir ja eigentlich auch Schabbat jeden Tag, nicht wahr? Sonntag jeden Tag, das ist doch nicht auch eine schöne Sache. Ich möchte nochmal meinen langen Vortrag zusammenfassen, indem ich die 7 Punkte nenne. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht über Jesus und das Gesetz. Das war mein erster Punkt. Zweitens dann ging es über die Entwicklung des Gesetzes im groben Überblick. Ich habe dann nochmal ganz vorne angefangen. Und dann habe ich drittens so eine kritische Anmerkung einfach gemacht. Gibt es vielleicht doch eine neue Gesetzlichkeit bei den Christen? Immer wieder, dass ich mich fragen muss, bin ich nicht doch wieder zurückgefallen? Auch. Viertens ging es darum, mit Jesus verliert das Gesetz die Heilsbitte Bedeutung. Mit Jesus beginnt einfach etwas Neues. Fünftens, Jesus verbringt Zeit im Gebet. Wie gesagt, kann damit verbunden, kann das nicht auch so etwas wie ein neuer Schabbat sein? Ausruhen und auf Gott hören. Sechstens, Jesus beruft seine Jünger. Und siebtens, wir sind seine Mitarbeiter und dürfen Fürbitte halten. Ja, ich denke mal, wir sind ja eine Gebetsgruppe, das werden wir auch noch tun, Fürbitte halten. Und damit verabschiede ich mich erstmal, wünsche uns allen noch eine gesegnete Zeit.